Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Ein rechtsradikales Netzwerk mit Verbindungen in wichtige Sicherheitsinstitutionen plant den Tag X, den Umsturz in Deutschland. Das zumindest ist das Ergebnis einer Recherche der TAZ.
Davon hören Sie jetzt zum ersten Mal. Nicht verwunderlich, denn die Erkenntnisse der TAZ-Rechercheure haben keinen großen Widerhall gefunden, obwohl sie Beunruhigendes offenbaren.
Warum blieb das mediale Echo aus? Eine Frage, der wir in dieser Breitbandsendung nachgehen. Und dazu begrüßen Sie ganz herzlich Vera Linz und
Tim Wiese. Außerdem kümmern wir uns heute um die Zukunft des Mobilfunks. 5G heißt die. Der neue Standard soll Deutschland vom Mittelfeld an die digitale Spitze katapultieren. Wir versuchen zu klären, wie realistisch das ist.
Und wir wollen dem Geheimnis des YouTube-Algorithmus ein Stück näher kommen. Eine neue Seite im Netz macht das angeblich möglich. Wir haben es ausprobiert.
Wir starten aber erstmal mit Musik Made in Canada, die allerdings von einem indonesischen Label veröffentlicht wird, was daran liegen mag, dass der Sänger der Band aus dem asiatischen Land kommt. ATSEA heißt die Gruppe. Be Found, das ist ihr Song jetzt hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
Breitband Topic.
Überall in Deutschland arbeiten Gruppen an dem Aufbau eines Staates im Staate. Soldaten, Reservisten, Beamte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Das sind die Ergebnisse einer einjährigen Recherche der TAZ.
Und die liest sich äußerst beunruhigend. Wenn all das stimmt, dann planen organisierte rechtsradikale Gruppen, an einem Tag X zu den Waffen zu greifen. Gruppen, bei denen auch der Bundeswehroffizier Franco A. Mitglied war. Der Offizier also, dem die Bundesanwaltschaft im vergangenen Jahr noch vorgeworfen hatte, schwere staatsgefährdende Straftaten vorzubereiten, darunter Anschläge gegen prominente Politiker und all das getarnt als syrischer Flüchtling.
Als der Fall im vergangenen Jahr bekannt wurde, war von Hinweisen auf eine rechte Terrorzelle die Rede. Nun berichtet die TAZ von einem ganzen Netzwerk von Zellen und der mediale Aufschrei? Der bleibt aus. Warum eigentlich? Der Frage ist unsere Breitbandkollegin Jenny Gensmer nachgegangen.
Hannibal ist ein Deckname. Eigentlich heißt er André S., ein Elitesoldat der Bundeswehr, beste Kontakte zum militärischen Abschirmdienst und offenbar zentrale Figur in einem rechten Untergrundnetzwerk. Heute ist er außer Dienst, aber noch immer ein Baustein in der Recherche von Taz-Redakteurin Christina Schmidt und ihrem Team. Das hier ist ihr Ergebnis.
Was wir gemacht haben, ist ja zu zeigen, dass es eine strukturelle Vernetzung in bestimmten Sicherheitsfunktionen gibt. Also wir haben auf allen möglichen Mitgliedsebenen Menschen gefunden, die eigentlich dafür da sind, den Staat zu schützen oder auch den Staat überhaupt zu formen.
Laut Taz-Recherche gibt es in Deutschland also ein ganzes Netz an Gruppen, die sich über Chats informiert und organisiert hatten. Dazu zählen sogenannte Prepper-Gruppen, also Menschen, die sich für eine eventuelle Katastrophe vorbereiten und in denen offenbar auch Franco A. aktiv gewesen sein soll. Und noch ein anderer Verein sei demnach in diesem Netzwerk aktiv. UNITA, in dem sich Spezialkräfte aus Soldaten und Polizeien mit ähnlichen Gedanken treffen und gemeinsam trainieren. Die sich vorbereiten für den Fall, dass der Staat sie nicht mehr genügend versorgen kann, erzählt Schmidt.
Die haben also die Aufgabe, für die Bürger da zu sein. Und diese Menschen, die misstrauen dem Staat aber eigentlich und organisieren sich parallel dazu eben nochmal selbst. Und das eben mit einem rechtsextremistischen Gedankengut. Und natürlich war es uns ein Anliegen, das zu zeigen. Und dass wir eben ganz genau in Polizeien reingucken müssen. Und dass dann ein Hitlergruß auf einer Party eben nicht nur ein Witz ist, sondern ein ernstzunehmender Vorfall. Und das hoffen wir natürlich, dass das dazu beiträgt, die Debatte darüber zu führen, wo rechte Gesinnung oder wie weit die überhaupt gehen darf in bestimmten gesellschaftlichen Funktionen.
Eine Woche nach der Taz-Recherche ist diese große Debatte aber ausgeblieben. Weder in den überregionalen Zeitungen noch auf der großen Bühne der Politik-Talkshows wurde über Kontrollmöglichkeiten in der Bundeswehr, in den Polizeien oder Verfassungsschutzämtern diskutiert.
Wer sorgt für neuen Zusammenhalt, fragen wir heute. Und wie kann es gelingen, die Spaltung des Landes zu überwinden?
Das Thema bei Sandra Maischberger. Raser, Rüpel, Drängler. Werden Autofahrer immer aggressiver?
Auf Nachfrage antwortet uns der Redakteur von Hart aber fair, Markus Zeitler. Beim gegenwärtigen Sachstand müsse man sich für einen substanziellen journalistischen Weiterdreh dieses Themas mit zum großen Teil vertraulichen Dokumenten und nur verdeckt auftretenden menschlichen Quellen beschäftigen. Im Fernsehen seien die geeigneten Formate deshalb Magazine und Dokumentationen. Und noch zwei Gründe, so meldet er Breitband, sprechen gegen eine Thematisierung bei einer Talkshow wie Hart aber fair.
Erstens treten Akteure bei uns am Panel grundsätzlich offen auf. Zweitens setzen wir auf den Austausch kontroverser Meinungen. In der Bewertung der recherchierten Vorgänge dürften sich jedoch alle demokratischen Player einig sein. Sollten weitere Recherchen einen Verdacht verdichten, dass verantwortliche staatliche Stellen dagegen möglicherweise nicht mit der gebotenen Konsequenz vorgehen, wird das Thema sicher auch bei uns nochmals ergebnisoffen diskutiert.
Geht es darum, dass hier die Faktenlage nicht öffentlich nachvollziehbar ist? Dass einsehbare, offene Quellen fehlen, Personen, die sprechen und dass das Vertrauen in die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen nicht ausreicht? Nicht ausreichen kann oder dass niemand einer Verschwörungstheorie aufsetzen will.
Also dieser Begriff Verschwörungstheorie, den haben wir natürlich jetzt über die ganze Recherchezeit mitgetragen. Wir haben ja angefangen in Mecklenburg-Vorpommern und hatten da diese Männer, die eben Terrorakte geplant haben. Und es sind die gleichen Schauplätze wie beim NSU. Es ist wieder Rostock. Dann hat sich jetzt eben ergeben, dass dann da einer von den Männern so einen Pokal auslobt, der nach einem NSU-Opfer benannt ist. Also man schießt um ein NSU-Opfer. Wir haben uns lange gesträubt, das wahrhaben zu wollen, dass das jetzt ein Netzwerk ist. Natürlich ist es einfacher, wenn es sich um Einzelpersonen handelt, die unabhängig sind, die keine Verbindung zu anderen haben. Und das klingt ja auch alles wie ein Agentenplot. Also wir haben alle Begriffe gefunden, die man sich so ausdenken kann. Also bei UNITA sind Freimaurer Mitglied.
Eine, die seit vielen Jahren im rechtsextremen Milieu recherchiert, ist die Journalistin Andrea Röpke. Sie sagt, das Entscheidende sei hier nicht die Quellenlage.
Es ist ein schwieriges Thema. Wenn man sich mit einem großen Skandal in den Sicherheitsbehörden auseinandersetzt, dann reißt das alles auf, was bisher da war. Und rechter Terror ist grundsätzlich oder rechte Untergrundgeschichten sind grundsätzlich Themen, die immer wieder so auch medial zögern lassen, die auch die Öffentlichkeit zögern lassen. Ich glaube, da ist eher die Ursache zu suchen.
Schon als im vergangenen Jahr die Terrorzelle um Franco A. und die Nordkreuz-Gruppe ausgehoben wurden, sei eine grundsätzliche Debatte über die Folgen für Polizeien und Geheimdienste ausgeblieben, sagt Röpke. Über den Polizisten und Gründer der Prepper-Gruppe Nordkreuz etwa berichtete der NDR im September 2017.
Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat. Das ist schon ein massiver Vorwurf, wegen dem die Bundesanwaltschaft gerade ermittelt. Schwere, staatsgefährdende Gewalttat. Dabei denkt man sofort an islamistischen Terror oder sowas.
Ist das vielleicht Teil des Problems? Wem trauen wir paramilitärische Gruppierungen überhaupt zu? Islamisten ja, aber deutschen Elitesoldaten nicht? Wie groß ist das Problem Rechtsextremismus in den Behörden? Wenn wir uns an die Geschichte des NSU zurückerinnern, wollen wir, die Medien, es uns erlauben, mit einer solchen Debatte zu warten?
Jenny Genzmar, über die Ergebnisse der TAZ-Recherche zu rechtsradikalen Terrorzellen und die ausbleibende Debatte dazu. Mit der Rolle der Medien wollen wir uns gleich noch einmal ausführlicher beschäftigen, hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
Vorher hören wir Deltaville. Die Band aus Kanada arbeitet gerade an einem 3-Alben umfassenden Opus. Bisher ist aber erst das erste Album draußen und geschafft. Multitudes One heißt es. Und von dem stammt dieser Song hier, den es wie alle Songs bei Breitband kostenlos im Netz gibt. Deltaville mit Nothing is Enough. Deltaville mit Nothing is Enough bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Die TAZ legt in einer aufwendigen Recherche offen, dass es anscheinend rechtsradikale Terrorzellen in Deutschland gibt. Auch der Fokus kam zu ähnlichen Erkenntnissen. Von einer rechtsradikalen Schattenarmee ist die Rede. Und niemanden interessiert's.
Ja, den Eindruck kann man zumindest bekommen, denn die Berichte der Kolleginnen und Kollegen sind auf kein großes Echo gestoßen. Auch nicht in den Medien. Man müsse noch recherchieren, es gäbe keine Protagonisten, die Geschichten seien auserzählt. Es gibt anscheinend viele Gründe, die dagegen sprechen, das Thema groß zu machen.
Aber gibt es tatsächlich nicht mehr zu dem möglichen Netzwerk Rechtsradikaler zu sagen? Darüber haben wir uns mit Michael Kraske unterhalten. Er hat selbst lange über Rechtsextremismus berichtet und beschäftigt sich jetzt vor allem damit, wie Medien mit Rechtsextremismus umgehen.
Also zunächst mal muss man, glaube ich, feststellen, wenn sich Bundeswehrsoldaten darüber unterhalten, ja, dass man für einen Tag X Lagerhallen bereitstellen will und dafür nutzen will, politische Gegner und Feinde zu internieren und sogar zu liquidieren, dann ist das eigentlich ein Grund für einen Aufschrei. Und dass dieser Aufschrei auch medial nicht erfolgt, das ist kein gutes Zeichen.
Es gab ja auch nach dem NSU-Prozess immer wieder die Forderung, dass generell nachhaltiger über Rechtsextreme berichtet werden muss. Warum ist davon gefühlt anscheinend so wenig übrig geblieben?
Das traurige Ergebnis ist, dass eigentlich schon im Zuge des großen NSU-Komplexes auch eine mediale Ermüdung eingesetzt hat. Das ließ sich daran absehen, dass die Frequenz der Berichterstattung deutlich zurückgegangen ist und am Ende wirklich nur noch über das Ergebnis des Prozesses berichtet worden ist. Was übrig geblieben ist, ist eben ein Ergebnis, das beispielsweise der Bundestagsuntersuchungsausschuss geliefert hat, dass es nämlich rechtsextreme Netzwerke gibt, die bereits zum Rechtsterrorismus sind, die weit über diesen Kern von diesen drei im NSU hinausgingen. Und diese Leute sind ja weiter aktiv, aber dieses rechtsextreme Netzwerk ist medial aus dem Blick geraten. Das hat damit zu tun, dass mittlerweile ganz andere Themen vorne stehen, Flüchtlinge in erster Linie. Und die Bedrohung, die nach wie vor von diesem beinharten Rechtsextremismus ausgeht, die wird vielleicht auch deswegen nicht mehr thematisiert, weil die Medien sich beim Thema Rechts zuallererst mit der AfD auseinandersetzen.
Und führt das eben Ihrer Meinung dazu, dass man die Ränder dann möglicherweise, die radikalen Ränder vernachlässigt?
Ich glaube schon, dass es im Moment so eine Art Überforderung gibt und dass man in vielen Redaktionen auch nicht wirklich gut aufgestellt ist dafür. Man kann allerdings ja sehen, dass zum Beispiel in Chemnitz es gerade einen Zusammenschluss von diesen Kräften gibt, dass bei diesem sogenannten AfD-Trauermarsch die beinharte rechtsextreme Szene mitmarschiert ist. Diese Terrorgruppe, die dann in Chemnitz sich gebildet haben soll, auch davon waren Angehörige auf diesem Trauermarsch. Das heißt, die Szenen verschwimmen ja auch. Man ist gegenseitig auch in Teilen vernetzt. Und ich glaube, dass es auch einen ganz praktischen Grund hat, warum es Redaktionen so schwer fällt, über diese rechtsterroristischen oder rechtsextremistischen Szenen so zu schreiben und zu berichten. Das erfordert nämlich langwierige und langfristige Recherche. Und da kann man sich zum Teil dann eben auch nicht mehr auf die offiziellen Stellen verlassen. In diesem aktuellen Fall ist es ja so, dass gerade die Rolle des militärischen Abschirmdienstes hier auch untersucht werden müsste, dass man gucken muss, haben die wirklich die Gefahr unterschätzt? Kooperiert man teilweise da mit Leuten wie eben dieser Person Hannibal, die man eigentlich sehr stark in den Blick nehmen müsste, weil die eben als Spin-Doktor und als Vernetzer in der Szene auftritt. Und ich glaube, dass es vielen Redaktionen da schwerfällt, weil vielfach solche investigativen Recherchen auch durchaus darauf fußen, dass man Informanten und Quellen eben bei diesen Behörden und bei den Verfassungsschutzämtern hat, die man hier aber in diesem Fall kritisch hinterfragen müsste.
Aber mal abgesehen davon, dass investigative Recherchen sehr aufwendig sind, Sie haben ja eben skizziert, grundsätzlich gäbe es ja genügend Stoff, um den zumindest zu diskutieren. Also was gibt es da für Strukturen oder was kann man gegen solche Strukturen machen? Sind Medien vielleicht generell zögerlicher, was Rechtsextremismus angeht?
Ich denke, was man eindeutig in den letzten Jahren beobachten kann, ist, dass hier die Hierarchien sich doch deutlich verschoben haben und dass Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus im Moment überhaupt keine Konjunktur hat. Das heißt, es wird über die Bedrohungslage gesprochen, die von Flüchtlingen, von kriminellen Migranten ausgeht. Das ist das Thema und leider passen sich viele Redaktionen auch diesen Konjunkturen an, anstatt auch sozusagen gegen die Konjunktur zu berichten. Und ich glaube, dass hier die gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahre den Fokus eben sehr stark darauf gelegt hat, dass die Bedrohung durch das Fremde kommt. Es wird ganz aktuell auch wieder über eine weitere Verschärfung oder ja vielleicht sogar Abschaffung der Asylgesetzgebung, des Grundrechts auf Asyl diskutiert. Diese Diskurse, die zeigen schon Wirkung. Und natürlich muss man hier auch sehen, dass die AfD mit ihrer menschenfeindlichen Rhetorik, also von Überfremdung und von Verlust des eigenen Volkes hier Erfolge verzeichnen kann. Ich glaube, es lohnt tatsächlich, diesen Ansatzpunkten, die hier die Taz-Recherche geliefert hat, nachzugehen. Also die Fragen zu stellen, die ja auch nach dem NSU offen geblieben ist. Ja, wie ist das Verhältnis beispielsweise auch der Sicherheitsbehörden zu ihren Auskunftspersonen? Nimmt man hier teilweise bei Quellen in Kauf, dass die weiterhin auch in einer gewissen Weise tätig sind, um sich eben nicht der Informationen zu berauben? All das sind drängende offene Fragen und nochmal, wenn sich Leute in Gruppen dazu verabreden, an einem Tag X Menschen zu kasernieren, zu liquidieren, in Lager zu sperren, dann muss das sowohl die Sicherheitsbehörden aufschrecken, aber dann müssen da auch die Redaktionen in die Spur kommen und loslegen.
Vielleicht abschließend, um den Bogen zu schließen, wenn Sie gerade nochmal die Taz-Recherche ansprechen, Kann es vielleicht auch damit zu tun haben, dass diese Warnungen oder diese Berichte eher abgetan werden, weil sie eben von einem Medium kommen, was als eher links eingeordnet wird?
Ja, diesen Fehler sollen und dürfen Redaktionen nicht begehen. Wenn man sich mal die Rechercheure anguckt, dann ist der Martin Kaul jemand, der dieser Gesellschaft Augen und Ohren gibt. Wenn ich an Köthen denke, an die rechtsextremistischen Demonstrationen dort, da hat er mit seiner Live-Berichterstattung überhaupt erst auf die menschenfeindlichen Reden, die da gehalten worden sind, hingewiesen. Da hat man andere große Leitmedien nicht gesehen. Das heißt, die gehen dahin, wo es wirklich brennt. Und man muss ganz einfach sagen, das ist dann kein linker Journalismus, sondern das ist dann einfach guter Journalismus, der tatsächlich Zustände und Missstände schildert, die dringend diskutiert werden müssen und die abgestellt werden müssen.
Sagt Medienjournalist Michael Kraske. Mit ihm haben wir uns darüber unterhalten, warum die Recherchen der Taz zu einem rechtsradikalen Netzwerk so wenig medialen Widerhall erfahren haben.
Jetzt Netzmusik mit einem Coversong von France Gall. Bébé Requin heißt der Song. Das Original stammt aus dem Jahre 1968. France Gall ist ja im Januar gestorben und das hat das französische Label Ligature zum Anlass genommen, ein paar Künstler zu fragen, ob sie nicht Lust hätten, Songs von ihr zu covern. Und dieses Cover, das wir jetzt hören, kommt von der französischen Band Oki Lele.
Moi, je connais une route d'émail qui mène au pays de perles et de corail. Ta-da-pa-pam, 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 ta-da-pa-pam. Je suis un bébé requin au ventre blanc, aux dents nacrées. Dans les eaux chaudes, je t'entraînerai et sans que tu le saches, avec amour.
Medien und Meinungen.
Und für die ist jetzt unser Kollege Jochen Dreier im Studio. Hallo Jochen.
Hallo.
Das Verwaltungsgericht Köln hat in dieser Woche ein Urteil gesprochen, das den Stream-on-Dienst der Telekom für rechtswidrig erklärt. Es verstoße gegen die Netzneutralität und gegen das europäische Roaming-Abkommen.
Stream-on, das ermöglicht ja Telekom-Kunden, bestimmte Inhalte zu streamen, zum Beispiel YouTube, Netflix oder Spotify, ohne dass diese auf das Datenvolumen angerechnet werden. Was ist daran illegal?
Ja, daran ist genau das illegal, was die Bundesnetzagentur schon im Oktober 2017 für teilweise rechtswidrig erklärt hat. Das Gericht in Köln musste das Urteil ja nur sprechen, weil die Telekom gegen die Einschätzung der Bundesnetzagentur geklagt hatte. Wir hatten ja auch damals schon darüber berichtet. Und der Stream-On-Dienst setzt bestimmte Streaming-Inhalte auf eine niedrige Qualität herab und behandelt somit nicht alle Daten gleichwertig. Das ist aber ein Grundsatz der Netzneutralität. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, hat die Bundesnetzagentur bemängelt, dass die EU-Roaming-Verordnung ausgehebelt wird, denn die Kunden, die Stream-On gebucht haben, können dies nur im Inland nutzen, im Ausland jedoch nicht. Und es gilt auf EU-Ebene das Roam-like-at-home-Prinzip. Es dürfen also keine Unterschiede zwischen Inland und Ausland gemacht werden im Vertrag.
Das heißt, die Netzagentur hat jetzt vor Gericht Recht bekommen. Wir können also damit rechnen, dass der Dienst jetzt abgeschaltet wird?
Ja, vorerst wohl nicht, denn die Telekom hat erneut Berufung angekündigt. Sie macht einfach weiter wie bisher. Thomas Lohninger, Netzneutralitätsexperte bei der NGO Epicenter Works aus Österreich, meint, dass der Dienst allerdings längst hätte geändert oder abgeschaltet werden müssen.
Breitbandbesprechung.
Und jetzt hören wir, was Thomas Lohninger sagt.
Genau.
Wir reden jetzt von einer ganz klaren Verletzung europäischen Rechts durch die Deutsche Telekom, die seit 20 Monaten anhält. Und die Telekom hat damit sehr viel Geld gemacht. Anstatt die Datenvolumen zu erhöhen, wurden einfach immer mehr Kunden gewonnen, vor allem Festnetz- und Mobilfunkkunden. Der Strafrahmen, der der Telekom da droht, sind 2x100.000 €. Und das ist natürlich angesichts der Millionen, die hier auf illegale Weise erwirtschaftet wurden, lächerlich.
Ja, fast überall in Europa werden bei solchen Fällen, bei denen man ein Unternehmen im Nachhinein reguliert und zur Kasse bittet, prozentuale Anteile des Umsatzes als Strafrahmen festgelegt. Das ist abschreckend für große Unternehmen und fair für kleine. Deutschland hat da ein sehr niedriges Strafmaß bei solchen Verstößen. Die Höchststrafe liegt bei 500.000 €. Und dazu kommt noch, dass es sehr lange dauert, bis in Deutschland solch einen Verstoß bemängelt oder abgeschaltet wird. Nochmal Thomas Lohninger.
In Österreich hat die Regulierungsbehörde ein sehr ähnliches Angebot von Telekom Austria innerhalb eines Monats verboten. Das heißt, 9 Monate versus einen Monat, da sieht man schon, wie schnell Behörden arbeiten können. Und das liegt nicht an der Komplexität der Aufgabe, sondern an dem politischen Willen. Das liegt vor allem am Beirat der Bundesnetzagentur, wo es politisch nicht opportun war, der Deutschen Telekom dieses neue Produkt wieder wegzunehmen.
Wegnehmen möchte dagegen der Investor Jason Calacanis Facebooks Vorherrschaft. Er hat einen Wettbewerb ins Leben gerufen, um das soziale Netzwerk durch ein neues Produkt zu ersetzen, sagt er. Wie läuft denn dieser Wettbewerb ab?
Ja, der Wettbewerb heißt Open Book Challenge und wird mit den Worten beschrieben: Facebook ist eine zerstörerische Macht in unserer Gesellschaft. Lasst uns was Besseres machen. Bis zum 15. Juni 2019 können Teams ihre Vorschläge für neue soziale Netzwerke einreichen. Die 7 ausgewählten Gewinner bekommen dann erstmal $100.000 für die weitere Entwicklung. Dafür müssen sie allerdings 6% ihrer Anteile an den Investor Jason Calacanis abgeben. Also umsonst ist es nicht und der Investor auch kein völlig altruistischer Wohltäter. Bekannt ist er aber schon seit langer Zeit für seine Kritik an Facebook und für sein Gespür für Startups. Er war einer der ganz frühen Investoren beim Fahrdienst Uber zum Beispiel.
Ja, kann man abwarten, was der Wettbewerb bringt und ob ein Startup wirklich die Macht von Facebook durchbrechen kann. Jochen, was denkst du?
Ja, 100.000 € sind erstmal nicht viel Geld für ein Startup. Also um damit Facebooks Macht zu durchbrechen, es kommt mehr darauf an, ob sich noch mehr Investoren im Silicon Valley dafür begeistern können und ob die dann gegen den Branchenprimus wirklich arbeiten wollen, denn die Investoren, das sind oft die gleichen und die verdienen im Moment auch noch sehr viel Geld mit Facebook.
Die Kritik an Facebook, die bezieht sich ja nicht nur auf den Datenschutz, sondern auch auf die Verbreitung von Fake News über das Netzwerk. Da ist jetzt die französische Regierung einen gesetzlichen Weg gegangen. Das Parlament, das hat in der Nacht zum Mittwoch ein Gesetz gegen Fake News beschlossen. Was steht da drin?
Ja, 3 Monate vor einer landesweiten Wahl darf jetzt die Verbreitung von Falschinformationen durch richterliche Eilbeschlüsse unterbunden werden. Ist so eine Nachricht veröffentlicht worden, dann haben Geschädigte 24 Stunden Zeit, sie zu melden. Und innerhalb von 48 Stunden müssen dann Richter entscheiden, ob es sich um eine gezielt verbreitete Falschnachricht handelt oder nicht. Das ist sehr wenig Zeit, um so eine Definition zu erfüllen. Es gibt im Land auch viele Kritiker dieses Gesetzes. Die Nationale Journalistengewerkschaft zum Beispiel stellt sich klar dagegen. Sie sieht im Gesetz eine Bedrohung der freien Meinungsäußerung und der Freiheit, sich zu informieren. Es könnte außerdem die Arbeit von Journalisten auch erschweren.
Vielen Dank, Jochen, für diese Medien und Meinungen. Hier geht's weiter mit Netzmusik, und zwar Musik von Moth Equals, einem britischen Produzenten, der sich auf eine Mischung aus entspannten Hip-Hop-Beats und Elektro-Frickelei spezialisiert hat, oft mit Samples auf alten Filmen oder Fernsehserien. Und von diesen Samples hört man auch ein paar im Song Gewürz, den es, wie alles von Moth Equal, gratis auf seiner Bandcamp-Seite gibt. I didn't know where you were. I waited all yesterday afternoon and all last night. I thought I wasn't gonna see you again. But you're gonna say something.
Breitbandbesprechung.
5G, die fünfte Generation des Mobilfunks, steht für große Verheißungen, vielleicht auch Verheizungen, das werden wir jetzt gleich mal rausbekommen. Auf jeden Fall steht es erstmal für Verheißungen. Revolutionäre Geschäftsmodelle sollen daraus entstehen, denn riesige Datenmengen können mit 5G drahtlos und in Echtzeit übermittelt werden.
Ja, praktisch wäre das zum Beispiel für vollautomatisierte selbstfahrende Autos. Da könnte etwa 1 GB Daten pro Minute anfallen und das könnte und würde dann nicht mit Hilfe von Rechenpower, die sich im Auto befindet, bearbeitet werden, sondern mittels externer Echtzeit-Rechenzentren, die dann deutschlandweit verteilt werden.
Deutsche Unternehmen, die erhoffen sich jetzt mit der Einführung von 5G den Sprung aus dem Mittelfeld ganz nach vorne an die Spitze der digitalen Bewegung. Ja, und wir alle hoffen wahrscheinlich, dass das mobile Netz weniger ruckelt. Bis 5G sind aber noch einige Schritte zu gehen.
Denn bislang gibt es kaum Endgeräte, geschweige denn ein Mobilfunknetz in Deutschland, das diesen Standard bereits beherrscht. Und auch die Frequenzen sind noch nicht versteigert worden. Genau über die wird seit Monaten intensiv gestritten, genauer gesagt über die Modalitäten dafür. Und bei uns ist unser Kollege Falk Steiner aus dem Hauptstadtstudio, der den Prozess verfolgt hat. Hallo Falk.
Hallo.
Vielleicht sollten wir erst mal klären, Falk, was macht denn jetzt eigentlich 5G so revolutionär?
Naja, 5G ist in erster Linie natürlich wesentlich schneller von dem, was es an Datenübertragungsgeschwindigkeiten kann. Und das Zweite, was 5G halt auch ganz wunderbar kann, ist sozusagen mehr Daten gleichzeitig auszuspielen an verschiedene Empfänger. Also reden wir zum Beispiel vom Radio. Radio ist ja so ein Medium, vielleicht der ein oder andere hat davon schon mal gehört, vielleicht auch gerade bei dieser Sendung. Das ist so ein Medium, das ist eigentlich nach dem Prinzip Broadcast unterwegs. Das heißt, ein Sender, viele Empfänger. Und das ist im Internetprotokoll immer sehr, sehr schwer abzubilden eigentlich. Und zum Beispiel sowas, das kann dann 5G wesentlich besser, sodass wesentlich mehr Sachen ruckelfrei dann auch funktionieren könnten. Zumindest die Sachen, die viele Leute gleichzeitig gucken wollen oder relativ parallel zumindest gucken wollen. Solche Sachen zum Beispiel, die Latenzen davon sind viel geringer. Das heißt, wer beispielsweise in der U-Bahn gamen möchte, der freut sich total darüber, weil er jetzt sozusagen fast verzögerungsfrei gegen jemand anders spielen kann. Für diese Dinge ist 5G auf jeden Fall ganz klar. Und bei Autos zum Beispiel gibt es dann auch den ein oder anderen Anwendungsfall. Du hattest das eben schon angedeutet.
Nun werden die Frequenzen versteigert oder sollen versteigert werden. Was passiert dann? Wann können wir dann mit diesem super duper turbo-mobilen Datennetz rechnen?
Naja, also ich sag mal so ganz turbo und super duper schnell geht das alles natürlich nicht, denn 5G hat einen ganz, ganz riesengroßen Nachteil gegenüber vielen anderen Technologien. Es braucht einfach ganz wahnsinnig viele Sendemasten und zwar wesentlich mehr als heute in der Landschaft stehen, denn die Frequenzen, über die wir jetzt reden, das sind die Frequenzen einmal im Bereich von gut 2 Gigahertz und dann nochmal im Bereich von deutlich über 3 Gigahertz. Der ein oder andere kennt das vielleicht von seinem WLAN. Die reichen nicht so wahnsinnig weit, selbst wenn man einen richtigen Sendemast hat, so wie beispielsweise die Telekommunikationsunternehmen, die reichen nicht so unendlich weit und sobald eine Betonwand kommt, ist häufig genug dann auch schon Schluss. Und das heißt, mit diesen dann aufgebauten Funkmasten, von denen so viele gebaut werden müssen, kommt einfach dieses Problem, dass ich damit bei der Abdeckung nicht alles hinbekommen werde. Klar ist auch, jeder dieser Funkmasten braucht, damit das so schnell gehen kann, der braucht auf jeden Fall eine Glasfaserleitung bis zu diesem Funkmast. Und da kennen wir das aus dem normalen Breitbandausbau. Ja, diese Glasfaserleitungen liegen halt auch nicht an jeder Milchkanne.
Also wann?
Tatsächlich ist es so, dass wir vor 2022 höchstwahrscheinlich alle kein 5G haben werden. Vielleicht ist es tatsächlich hier, wo wir gerade stehen, im alten RIAS-Funkhaus in Schöneberg anders, denn hier ist ein Testfeld der Telekom direkt nebenan.
Du hast jetzt gerade die technischen Probleme ein bisschen beschrieben. Knackpunkt sind ja auch die Bedingungen, unter denen diese Frequenzversteigerung dann Anfang 2019 stattfinden soll. Da gab es jetzt noch einmal verschiedene Interventionen von politischer Seite. Worüber streitet man da eigentlich genau?
Ja, das ist alles ein bisschen schräg, denn eigentlich streitet man dort in erster Linie darüber, dass die Abdeckung zu schlecht sei. Da hatte ich ja gerade schon darauf hingewiesen. Das ist so eine Frage der Zellgrößen und der verfügbaren Funkmasten. Da geht es jetzt wieder ganz stark um die Frage, ob wirklich jede Milchkanne eben 5G braucht. Eigentlich ist das aber nicht das Kernproblem. Das Kernproblem liegt eigentlich in anderen Bereichen, nämlich schlicht und einfach in der Frage, wie viel kriege ich wie schnell gebaut und wer baut wohin wie viel. Der Streit geht dann einmal um die Frage, ob wenn ein Mast gebaut ist, ob dann andere Anbieter mit drauf dürfen auf den gleichen Mast oder beziehungsweise die Infrastruktur des anderen auf diesem Mast nutzen dürfen. Das Stichwort dafür ist National oder Local Roaming. Das gab es auch schon mal in Deutschland. Vielleicht ältere Hörer erinnern sich an FIAC Intercom. Später hießen die dann mal O2, die haben damals über einen kleinen Kniff mit dem Schweizer Anbieter, haben dies geschafft, sich Zugang zum Telekom-Netz zu verschaffen, um sozusagen mehr Zugangsmöglichkeiten für ihre Kunden zu bieten. Aber das ist hoch umstritten und vor allem gibt es ein Problem gerade. Rechtlich kann die Bundesnetzagentur, die diese Frequenzen, diese Vergabebedingungen für die Frequenzen aufschreibt, kann sie nicht vorschreiben, dass die kooperieren müssen. Sie will ein Kooperationsgebot reinschreiben in die Vergabebedingungen, aber rechtlich ist es nicht möglich, die dazu zu verpflichten derzeit. Das wollen manche Politiker jetzt noch auf dem Schnelldurchgangswege ändern.
Denn immerhin sollen die Frequenzen ja im kommenden Frühjahr versteigert werden, damit der Terminplan hält. Kommt das jetzt nicht alles ein bisschen spät?
Das kommt sehr, sehr spät. Man muss wirklich sagen, diese Debatte um 5G, die läuft ja nicht seit gestern, sondern die läuft seit mindestens 3 Jahren, in denen ich sie wirklich aktiv mitbekommen habe, über eben Frequenzvergaben, über die Frage von Regulierung. Da sind viele sehr, sehr spät aufgewacht. Gerade in den vergangenen Wochen hat man dann nochmal wirklich skurrilste Interventionen von Ministerebene ja da feststellen müssen. Was aber häufig vergessen wurde, was wirklich dann etwas schräg war, war, sie haben dann auch herausfinden müssen, dass die Bundesnetzagentur bei dieser Frequenzvergabe unabhängig ist. Das heißt, sie muss ihren Recht und Gesetz halten, aber selbst wenn die Kanzlerin sich hinstellt und sagt, ich hätte gerne, sagt der Bundesnetzagenturpräsident Jochen Hohmann, schön, muss mich aber nicht interessieren formal. Montag ist die Beiratssitzung, wo dann recht viele Politiker nochmal bei der Bundesnetzagentur sitzen werden und über jetzt diesen Vorschlag für eben Frequenzvergaben nochmal reden werden. Aber auch egal, was die sagen, bindend ist das für die Bundesnetzagentur nicht. Die wird am Montagabend dann höchstwahrscheinlich einfach verkünden, so wird's gemacht und im nächsten Jahr wird ausgeschrieben.
Ja, und wir werden gucken, was verkündet wird. Das ist das technisch-regulatorische. Ein Aspekt, der immer wieder eine Rolle spielt, sind ja auch Sicherheitsbedenken. Da werden dann immer wieder chinesische Firmen als Sicherheitsrisiko genannt. Huawei zum Beispiel. Spielt das in Deutschland eine Rolle?
Bislang erstaunlich wenig, finde ich persönlich. Es gibt Länder, beispielsweise Australien, da hat man gesagt, die dürfen an diesen Ausschreibungen gar nicht teilnehmen. Da geht es um die Netzausrüster, also diejenigen, die tatsächlich technisch am Ende die Infrastruktur dafür bieten. Bislang ist das in Deutschland keine große Debatte, aber wie das halt häufig so ist, bei der ganzen Debatte kam viel sehr, sehr spät. Ich kann mir vorstellen, wenn es dann wirklich im nächsten Jahr losgeht mit Netze aufbauen, dass dann noch einmal darüber auch intensiv gesprochen wird.
Vielen Dank, Frank Steiner, über die, sag mal, nähere Zukunft von 5G. Ich glaube, wir bleiben an dem Thema dran. Müssen wir wohl.
Ja, und vielleicht kann man mit 5G dann auch diese Musik, die jetzt folgen wird, des Neuseeländers Lake South, noch viel, viel besser hören. Auch in diesem Zukunftsmedium, von dem du da gesprochen hast. Radio soll das ja heißen. Sein Album, also des Neuseeländers Lake South, das hat einen großartigen Titel übrigens. Das heißt nämlich, If you're born on an island, the ocean heals you. Also wenn du auf einer Insel geboren bist, dann wird dich das Meer heilen. Ob das auch für seine Musik gilt, das können Sie selber rausfinden. Hier kommt nämlich jetzt I Live Here Now bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Das ist Lake South. I feel the walls and they're closing in quick. I want to worry about losing air. I want to scream out. I'm rolling out of place.
Man fragt sich ja immer wieder, wonach entscheidet eine künstliche Intelligenz oder anders gesagt ein Algorithmus, was ich auf dem Computerbildschirm zu sehen bekomme. Manches macht ja Sinn, aber wenn ich mal YouTube nehme, stellen sich mir viele Fragen. Ich schaue ein Video und im Anschluss wird mir was gezeigt, was inhaltlich scheinbar gar nichts mit dem zu tun hatte, was ich gesehen habe. Scheint so, dass unser neuer Programmdirektor YouTube ist, die immerhin meist aufgerufene Website nach Google, zu der eben auch YouTube gehört.
Ja, interessante Zahl jetzt vielleicht für alle Statistikfreunde hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. 70% aller Videoclips, die wir auf YouTube schauen, sind Empfehlungen der Seite selbst. Die erscheinen rechts in einem Laufband mit kleinen Vorschaubildern. Wir kennen das. Ja, und man erwischt sich ja auch gerne dabei, dass man sich da manchmal auch ziemlich sinnlos durchklickt oder die Clips laufen einfach stumpf durch, weil Autoplay eingestellt ist. Aber wie funktioniert denn nun bitte schön dieser Algorithmus? Mithilfe einer Software von Algorithm Transparency ist Matthias Finger der Frage nachgegangen.
So, schauen wir doch mal, was mir empfohlen wird. Also, oh, gleich auf Seite 1 kommt eine Folge von Schweinekind Peppa Wutz hoch und eine alte Folge von Lego City. Das sind Filme mit so kleinen Bausteinfiguren.
Claro, für Sohnemann Otto habe ich YouTube mit kindgerechten Suchbegriffen gefüttert und mein Zuschauerprofil ruiniert. Jetzt wird mir nur noch irrelevanter Quatsch ans Herz gelegt.
Bibis Babyglück. Hat jetzt auch Dagi B Lust auf Kids?
Freund schubst Freundin von einer Klippe.
Die 10 besten Dessous-Mode schauen von Victoria's Secret.
Solchen Kram habe ich nie geschaut. Ehrenwort. Also höchstens mal für eine hochseriöse Recherche, wenn überhaupt. Aber wie landet der Schrott dann bei mir? Ein geheimer Algorithmus soll schuld sein. Künstliche Intelligenz sucht mir das Beste raus. Angeblich.
Ein großes Ziel ist es, die Zeit, die wir mit dem Schauen von YouTube-Videos verbringen, zu maximieren. Empfehlungen sind aber schwierig zu erstellen, weil sie auf jede Person angepasst werden. Jede Veränderung des Algorithmus hat Einfluss auf YouTubes Einkommen.
Erklärt der ehemalige YouTube-Programmierer Guillaume Cachelot im Weiß-Magazin. Je mehr Videos ich mir reinziehe, umso mehr Werbung kann YouTube verkaufen. Gerade bin ich schon wieder bei einem Video hängen geblieben. Über einen Tunnel unterm Atlantik nach Amerika.
Selbst wenn es während unseres gesamten Betriebs von London nach New York nicht zu einem einzigen Ausfall der Bohrmaschinen kommt, würde der Bau unseres transatlantischen Unterwasserkorridors mindestens 111 Jahre dauern.
Weil Tunnelbohrmaschinen nur 80 Meter am Tag schaffen. Aber das nur nebenbei. Gar nicht so doof der Algorithmus. Empfohlen wird, was anderen Leuten gefallen hat. Leider sind darunter auch viele Videos über Verschwörungstheorien.
Der Algorithmus achtet nicht auf Ausgewogenheit. Wenn in 20 Videos die Erde als Scheibe dargestellt wird, dann glaubst du das vielleicht. Und der Algorithmus hat dich an YouTube gefesselt. Für 20 aufeinanderfolgende Videos.
Neben der Verweildauer könnte für Empfehlungen auch die emotionale Zuspitzung ein Hauptkriterium sein. Facebook macht das bereits. Filteralgorithmen ranken dort Inhalte, die starke Gefühle auslösen und den Nutzer somit stärker binden, höher. Marktschreierische Clips über Fake News landen auch in den Empfehlungen auf YouTube. Und Aufmerksamkeit heischende Hassvideos mit bewusst provozierendem Ton, meint Guillaume Cachelot. Auf seiner Webseite algotransparency.org kann ich nachschauen, welche Videos bei einer Suche nach bestimmten Stichworten besonders häufig empfohlen werden.
Na, geben wir einfach mal ein: Angela Merkel. Oh wow, das sind ja echt ganz schlimme Anfeindungen, die hier empfohlen werden. Also ich bin jetzt wirklich kein Merkel-Fan, aber diese YouTube-Videos haben, glaube ich, echt das Zeug, Unruhe zu stiften.
Jetzt geht's Merkel an den Kragen.
Ihre Stunden sind gezählt.
Angela Merkel, Lügnerin und Illuminati?
Wenn ich aber selber den Namen Merkel bei YouTube eingebe, kommen nur Videos von zuverlässigen Quellen, wie Tagesschau, Welt und FAZ. Wie kann das sein? Die Suche von algotransparency.org ist viel ausführlicher, steht auf der Seite.
Wir lassen YouTube nach einem Stichwort suchen und speichern die 6 Top-Ergebnisse. Für jedes schauen wir uns dann die ersten 3 Empfehlungen an und filtern die 3 häufigsten heraus. Den Vorgang wiederholen wir 6-mal und wissen so, wie oft bestimmte Videos von YouTube empfohlen werden.
Mittlerweile soll YouTube auch am Empfehlungsalgorithmus schrauben, meldet das Wall Street Journal. Die Verweildauer ist nicht mehr allein entscheidend, es geht auch um Likes. Zudem sollen Videos von vertrauenswürdigen Quellen gekennzeichnet und gezielt in den Empfehlungen ausgespielt werden. Vielleicht ist die Demokratie ja doch nicht in Gefahr. So richtig scheint mich YouTube noch nicht zu kennen, denn bei vielen Empfehlungen lag der Algorithmus daneben.
Ja, da kann man ja auch froh sein manchmal. Matthias Finger hat sich den YouTube-Algorithmus angeschaut und den Link zu Algorithm Transparency, den finden Sie auf der Breitbandseite auf deutschlandfunkkultur.de.
Bei mir haut das übrigens meistens hin, muss ich ehrlich zugeben. Also wenn ich YouTube öffne, dann sehe ich schon Videos, wo ich dann weiß, woher diese Empfehlungen kommen.
Dann bist du ein Sonderfall, Tim, muss ich nach diesem Beitrag sagen.
Ist das bei dir anders?
Ich weiß es nicht. Ich finde, manchmal ist es wirklich verstörend, weil irgendwie komische Sachen kommen und ich mich frage, wieso das jetzt? Und zum anderen muss ich sagen, dass es mir auch ein bisschen unangenehm ist, dass immer alles Mögliche vorm Algorithmus ausgespuckt wird, weil wenn plötzlich mal jemand hinter dir steht und du surfst so am Computer, der sieht dann, was du die ganze Zeit gemacht hast,
welche Schuhe du gekauft hast,
was du geguckt hast, ja.
Ja, das sind sozusagen die ganzen Geheimnisse, die da der Algorithmus möglicherweise ausspuckt. Ich bin jetzt diskret an dieser Stelle. Ich frage jetzt nicht nach, was man denn da so angezeigt bekommt, wenn
Danke,
man dir
Tim.
Über die Schulter gucken würde. Aber vielleicht diskutieren wir das später nochmal aus. Ihnen empfehlen wir auf jeden Fall nach den Nachrichten Rang 1 mit André Mumot. Da gibt es dann Auszubildende, die den Pflegealltag auf die Bühne holen wollen.
Ja, und hier für Breitband sagen Tschüss Vera Linz und
Tim Wiese.
Und wir verabschieden uns mit Netzmusik von Meth Bonus. Dahinter steckt der Produzent Sam Bothan aus Portland, der für seine Instrumentaltracks alles ein bisschen vermischt. Postrock, Electro, Hip-Hop, Ambient. Sehr entspannt, aber auch ziemlich stimmungsvoll und manchmal auch ein bisschen frickelig. Wir sagen Tschüss.
Schönes Wochenende.